Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Die belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja ist nach Litauen ausgereist. Dazu gleich erste Informationen. Wie besorgniserregend ist das, was sich gerade im östlichen Mittelmeer abspielt? Ein türkisches Forschungsschiff macht sich von heute auf die Suche nach Bodenschätzen in einem umstrittenen Gebiet. Die griechische Regierung spricht von einer Provokation. Zahlreiche Kriegsschiffe beider Nationen sollen in der Region unterwegs sein. Dazu bekommen wir gleich Informationen unserer Korrespondentin. Dann geht es in die Niederlande und um den immer noch schwelenden Streit zwischen der Regierung und den Landwirten, die sich gegen Umweltauflagen für bessere Böden wehren. Wir liefern eine Bestandsaufnahme. Und wir schauen uns die Slowakei und ihre Abhängigkeit von der Automobilindustrie genauer an. Viele machen sich deswegen Sorgen. Aber wie hart trifft die Krise der Automobilindustrie das Land tatsächlich? Auch das ein Thema in dieser Ausgabe von Europa heute. Dazu herzlich willkommen. Es ist ein umstrittener Sieg von Präsident Lukaschenko in Belarus. Seine Herausforderin Svetlana Tichanowskaja hat Belarus nun verlassen. Sie sei in Litauen, teilte der dortige Außenminister mit. Mehr dazu von Christina Nagel.
Sie sei in Sicherheit, twitterte der litauische Außenminister am Morgen. Was genau Tichanowskaja dazu bewogen hat, Belarus zu verlassen, ist noch offen. Eigentlich hatte sie angekündigt, im Land bleiben zu wollen. Gestern war die Herausforderin Lukaschenkos mehrere Stunden nicht erreichbar gewesen. Dies hatte in ihrem Wahlstab, aber auch unter ihren Anhängern große Besorgnis ausgelöst. Später teilte sie mit, es gehe ihr gut. Tichanowskaja hatte zuvor beim Zentralen Wahlkomitee Beschwerde gegen das vorläufige Ergebnis eingelegt, das sie für klar gefälscht hält. Danach habe sie, berichtete ihre Pressesprecherin, eine Entscheidung getroffen, welche blieb offen. Schon während des Wahlkampfes hatte es anonyme Drohungen gegen sie und ihre Familie gegeben. Die 37-Jährige hatte deshalb noch vor der Wahl ihre Kinder außer Landes gebracht. Kurz vor der Abstimmung hatte bereits eine ihrer Mitstreiterinnen, die Frau des nicht zugelassenen Oppositionsführers Zep Kalo, aus Sicherheitsgründen das Land verlassen. Ihr Mann war mit den Kindern nach Hinweisen auf Strafverfolgung schon vorher nach Russland ausgereist.
Informationen von Christina Nagel. Eigentlich hatten sich die Regierungen in Athen und Ankara verabredet, miteinander im Gespräch zu bleiben. Griechenland und die Türkei, beide NATO-Partner, hatten sich darauf eingelassen, den Streit um das Erdgas im Mittelmeer im Dialog zu lösen. Es geht dabei um Hoheitsrechte im östlichen Mittelmeer und um die Frage, wer wo nach Erdgas forschen darf. Eine Eskalation dieses Streits konnte Ende Juli im letzten Moment verhindert werden. Ein Vermittlungserfolg, der auch auf das Konto von Bundeskanzlerin Angela Merkel ging. Jetzt aber scheint der Konflikt wieder hochzukochen. Sowohl in Athen als auch in Ankara ist die Rede von Provokationen. Unsere Korrespondentin Karin Sens verfolgt von Istanbul aus den Erdgasstreit. Frau Sens, was ist passiert, dass sich beide Seiten, Griechenland und die Türkei, wieder so feindselig gegenüberstehen?
Also man könnte da jetzt weiterhin Monate zurückgehen, aber es reicht eigentlich schon, sich die letzten Stunden anzugucken. Es ist also so, dass dieses türkische Forschungsschiff Ordu Cires von Antalya aus gestern losgefahren ist. Zwischendrin war es dann mal nicht mehr zu orten, aber heute Morgen zeigen die Seekarten, dass sie in einem Gebiet unterwegs ist zwischen Zypern und Kreta. Und zwar ist es ein Gebiet, das Griechenland als ausschließliche Wirtschaftszone reklamiert. Und deswegen sind eben dort nach griechischen Berichten auch Kriegsschiffe des Landes unterwegs, die den Kapitän jetzt immer wieder aufgefordert haben, diese Region wieder zu verlassen, aber eben auch die Ordu Cires ist da nicht alleine. Auch da gibt es Berichte, dass sie eskortiert wird. Beispielsweise sollen da Fregatten mit dabei sein, Kanonenboote, aber auch U-Boote sind in der Regel bei solchen Forschungsschiffen dabei. Und nach unseren Informationen hat die Ordu Cires bis jetzt keine Anstalten gemacht, sich aus diesem Gebiet wieder zu entfernen. Also da ist durchaus eine Menge Spannung im Moment.
Griechenland hat mit Ägypten ein wichtiges Abkommen im Mittelmeer geschlossen, eine Art Wirtschaftszone. Dabei geht es um Hoheitsfragen und Nutzungsrechte für Erdgasvorkommen. War das nicht eigentlich vorprogrammiert, dass sich die Türkei davon provoziert fühlen könnte?
Also das Außenministerium in Ankara spricht von einem Piratenvertrag. Das muss ein regelrechter Schock gewesen sein, hören wir von türkischer Seite, dass eben dieses griechisch-ägyptische Abkommen da letzte Woche geschlossen wurde und ein Admiral in der Türkei sagte, Griechenland hat uns reingelegt. Was meint er damit? Dass man eben gerade mit Ägypten diesen Vertrag auch geschlossen hat, die griechische Seite, wo man ja auch mit Ägypten, was Libyen angeht, was ja auch mit in diesen Streit hineinspielt, schon dort über Kreuzlig Ägypten unterstützt ja im Streit in Libyen den abtrünnigen General Haftar und die Türkei den international anerkannten Regierungsführer Sarraj dort. Also das alleine wird als großer Affront gewertet. Es war so, Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, dass am 21. Juli Erdogan angekündigt hatte, er schickt die Oroçes eben in ein Gebiet für seismische Forschung bis 2. August in eine Region, das eben von Griechenland beansprucht wird. Daraufhin war dann Alarmstimmung. Da war gerade eben auch der deutsche Außenminister in Athen. Da hat man das ganz gut mitverfolgen können. Daraufhin hat Kanzlerin Merkel interveniert, hat mit beiden Seiten telefoniert und offensichtlich auch diese erhitzten Gemüter wieder etwas abgekühlt bekommen. Und es ist von Diplomatie die Rede gewesen. Selbst Erdogan sagte, er hat seine Mitarbeiter angehalten, konstruktiv zu sein und das alles für eine Weile auf Eis zu legen, so wird er wörtlich zitiert. Also und dementsprechend war man anscheinend jetzt geschockt, zumindest stellt es die türkische Seite so dar, dass Griechenland eben nicht auf Diplomatie setzt, sondern da sozusagen weiter nach vorne prescht.
In Athen hat gestern eine Sondersitzung der Regierung stattgefunden. Was zeichnet sich ab? Welchen Kurs will die griechische Regierung jetzt einschlagen?
Na, es ist wohl so, dass man auf internationale Unterstützung zählt und die kam ja auch von Deutschland gestern. Da wurde diese Erkundung der Türkei scharf kritisiert und das wird in Athen auch sehr hoch bewertet, gerade auf der EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland. Also sagt man, hat das ein besonderes Gewicht. Ich glaube, etwas enttäuscht war man von den Worten von NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der nur sagte, die Situation müsse im Geist der Solidarität unter Alliierten und im Einklang mit dem Völkerrecht gelöst werden. Das klingt jetzt nicht nach einer eindeutigen Positionierung zu Griechenland, aber das ist natürlich auch für die NATO sehr schwierig, denn es sind ja beides NATO-Mitglieder. Griechenland möchte eben ein Ende dieser Beschwichtigungen, das hören wir eben aus Athen immer wieder, aber man weiß natürlich auch, dass eine militärische Auseinandersetzung für alle Beteiligten fatal wäre.
Und wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass diese militärische Auseinandersetzung, dass der Konflikt sich weiter zuspitzt und eskaliert?
Also die Spannungen sind extrem groß. Erdogan hat sich gestern Abend auch nochmal in einer Pressekonferenz geäußert. Das klang tatsächlich für seine Verhältnisse relativ mäßigend. Es klingt für mich so, als würde er versuchen, Griechenland an den Verhandlungstisch zwingen zu wollen, dass die Karten einfach nochmal neu gemischt werden. Die Frage ist eben auch, wie stark wird Ägypten sich auf die griechische Seite stellen? Ich habe gerade den Zwist in Libyen erwähnt, aber Ägypten ist natürlich auch in einem anderen Sinn für die Türkei ein rotes Tuch, seit dort eben die Regierung der Muslimbruderschaft 2013 wieder von der Macht weg ist und das praktisch wieder dort eine Militärregierung gibt. Also seitdem ist das Tuch auch an dieser Stelle zerschnitten. Das Problem ist sicherlich auch, dass in solchen Spannungen auch ein kleiner Fehler, sage ich mal, sehr große Wellen schlagen kann. Also wir gehen davon aus, dass auch zum Beispiel sehr viele Drohnen in diesem Gebiet unterwegs sind, die jetzt eben, mit denen man sich da gegenseitig beobachtet, angenommen nur eine Drohne würde abgeschossen werden, weil einer die Nerven verliert, kann so eine Situation durchaus schnell eskalieren. Und das Problem ist tatsächlich, dass ein Vermittler schwer zu finden ist. Deutschland hat es zwar gemacht, aber Deutschland ist natürlich auch ein Stück weit parteiisch, da es eben auf Seiten der EU steht und die EU eigentlich gegen die Türkei in diesem Streit Position bezogen hat.
Danke für Ihre Einschätzungen. Das war unsere Korrespondentin Karin Sens zum Streit um das Erdgas im östlichen Mittelmeer. In den Niederlanden fühlen sich die Landwirte ungerecht behandelt, genauer gesagt die Viehhalter. Sie werden nämlich dafür verantwortlich gemacht, dass zu viel Stickstoff im Boden ist, dass zu viel gedüngt wird mit Gülle von Schweinen und Kühen. Besonders dort, wo die Tiere in Massen gehalten werden, taucht dieses Problem auf. Und das ist in den Niederlanden der Fall, wo durch die Größe der Betriebe mehr Gülle anfällt, als die Böden verkraften können. Seit Jahren schon überschreiten die Niederlande deswegen die erlaubten EU-Grenzwerte, wenn es um Stickstoffemissionen geht, was schädlich für die Artenvielfalt ist und damit auch für das Klima. Mit neuen Regeln und neuen Auflagen für die Landwirtschaft will die niederländische Regierung das Problem nun in den Griff bekommen. Viele Landwirte wollen da aber nicht mitmachen und sehen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Ihre Argumente hat sich Kerstin Schweighöfer angehört.
Da laufen die Kühe mit den Schafen.
Jan Berg steht vor seinem Bauernhof am Stadtrand von Leiden und lässt den Blick über die Polderlandschaft schweifen. Ein paar Kühe hat er noch, Jungvieh. Die Landwirtschaft ist für den 73-Jährigen nur noch ein Hobby. Früher war er Milchbauer, erzählt er, als er durch die Ställe zurück zum Wohnhaus läuft. So wie sein Vater, von dem er den Hof einst erbte. 7,5 Hektar und 15 Milchkühe.
Das hat zum Überleben gereicht. Heute braucht es 50 Hektar und 100 Kühe, mindestens.
Ohne Nebenjob hätte er seine Familie nicht ernähren können. Dass keiner seiner 4 Söhne den Hof übernehmen will, kann er verstehen.
Wir Bauern haben immer mehr Probleme. Wir müssen immer mehr investieren wegen der Umweltauflagen. Der Milchpreis ist viel zu niedrig und dann die vielen Verbote. Antibiotika sind verboten, Unkrautbekämpfungsmittel, alles wird verboten.
Und jetzt werde den Bauern auch noch die Schuld für das Stickstoffproblem in die Schuhe geschoben. Das sei der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Bauern aus dem ganzen Land zogen im letzten Oktober deshalb mit ihren Traktoren erstmals nach Den Haag und verursachten ein Verkehrschaos. Auslöser war der Vorschlag eines Abgeordneten, die Zahl der Schweine und Kühe einfach zu halbieren, um auf diese Weise die Stickstoffemissionen drastisch zu senken und dafür zu sorgen, dass wieder gebaut werden kann. Denn, und das wissen die wenigsten, auch beim Bau von Straßen und Wohnungen kommt Stickstoff frei. Der muss erst an anderer Stelle eingespart werden, damit es weitergehen kann. Deshalb gilt auf niederländischen Autobahnen seit März Tempo 100. Am meisten Stickstoff lässt sich jedoch in der Landwirtschaft einsparen. Dem niederländischen Forschungsinstitut RIVM zufolge sind die Bauern für den weitaus größten Anteil der Stickstoffemissionen verantwortlich. 41%. Das liegt an der Gülle. Sie enthält eine Stickstoffverbindung, in diesem Falle Ammoniak. Dadurch kommt über die Gülle Stickstoff frei. Das streiten die Bauern auch gar nicht ab. Aber von einem Anteil von 41% wollen sie nichts wissen. Das halten sie für Fake News. Auch Bauer Jan Berg.
Ja, das sagen sie, aber das können sie noch nie beweisen.
Hauptorganisator der Proteste ist die Farmers Defence Force, FDF, eine 2019 gegründete Bauernaktionsgruppe. Die FDF weist das rechtspopulistische Forum für Demokratie von Thierry Baudet hinter sich. Baudet sieht sich als Beschützer der Bauern und bezeichnete Landwirtschaftsministerin Carola Schouten als Meuchelmörderin des Agrarsektors.
Da sitzt sie, der Sluipmoordenaar von der agrarischen Sektor.
Ministerin Schouten hat inzwischen zwar versichert, die Zahl der Tiere keinesfalls halbieren zu wollen. Aber als kurzfristige Maßnahme, um dieses Jahr noch Wohnungen bauen zu können, sollen die Bauern ihren Tieren ab 1. September eiweißärmeres Futter geben. Das senkt den Ammoniakgehalt in der Gülle und damit den Stickstoffausstoß. Die Umstellung ist aber umstritten. Auch Experten warnen vor Gesundheitsproblemen bei den Kühen.
Minister Schouten heeft de opdracht.
Unsere Tiere werden geopfert, schimpften aufgebrachte Bauern, deshalb auf der bislang letzten Kundgebung Ende Juli. Bau, Industrie und Verkehr sind wichtiger als wir. Doch inzwischen, so ergab eine Umfrage, haben nur noch 51% der Bürger Verständnis für solche Protestaktionen. Im letzten Oktober waren es noch 89%. Zumal die Farmers Defence Force als militant in Verruf geraten ist. Mehrere Politiker haben Anzeige wegen Bedrohung und Einschüchterung erstattet.
Viele Bauern in den Niederlanden wehren sich gegen Umweltauflagen der Regierung. Ihre Protestaktionen sind jedoch in Verruf geraten, wie Kerstin Schweighöfer berichtete. Rächt es sich, dass sich die Slowakei von der Automobilindustrie abhängig gemacht hat? Der mittelosteuropäische Staat gilt als die Autowerkstatt Europas. Autokonzerne wie Volkswagen, PSA Peugeot oder Jaguar Land Rover haben dort ihre Produktionsstätten. Durch die Corona-Pandemie steht die Automobilindustrie aber nun vor einer ungewissen Zukunft. Und die Frage ist, ob das Land noch wirtschaftlich mithalten kann oder ob der Boom der vergangenen Jahre jetzt vorbei ist. Peter Lange berichtet.
Die Maschinen laufen wieder im Volkswagenwerk von Bratislava. 11.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produzieren hier 8 Modelle von 5 Konzernmarken. Von Corona ist auf den ersten Blick nichts zu bemerken.
Der temporäre Stillstand dauerte bei uns aber 17. März bis zum 19. April,
erklärt VW-Sprecherin Lucia Makajowa.
Und dann ab Montag, 20. April, ist die Produktion in Volkswagen Slowakia unter strengen Gesundheitsschutzmaßnahmen im Einschichtbetrieb sukzessiv wieder angelaufen.
Jolana Julkeova, die Gewerkschaftsvorsitzende bei VW Slowakia, erinnert sich noch mit Grauen an die Tage, als die ersten Corona-Infektionen im Land registriert wurden. In der Fabrik herrschte absolute Panik. Es gab regelrechten Druck, dass wir, die Gewerkschaften, die Produktion sofort stoppen sollten. Das war natürlich unmöglich. Ich bin jetzt 25 Jahre hier. Eine solche Angst der Menschen habe ich noch nicht erlebt. Laut Statistikamt ist die Autoproduktion in der Slowakei im zweiten Quartal wegen der Pandemie um fast 80% geschrumpft. Entlassen wurde praktisch niemand. Die Regierung unterstützt Unternehmen finanziell nach dem Ausmaß ihrer Verluste. Und sie hat, wenn auch spät, eine eigene Version von Kurzarbeitergeld beschlossen. Die funktioniert so,
dass eben Unternehmen, die einen Stillstand haben, ihre Beschäftigten nach Hause schicken können, nach dem Motto, wir haben hier keine Arbeit,
erläutert Markus Halt, der Sprecher der deutsch-slowakischen Industrie- und Handelskammer.
Dann erhält der Beschäftigte eine Lohnersatzleistung von 80%, die dann auch vom Staat getragen wird.
Um die Arbeitsplätze zu erhalten, hat die Gewerkschaft bei VW sogar zugestimmt, dass nur 60% gezahlt werden. Hier im Werk wurde kein einziger Mensch entlassen. Und bei der ersten Auszahlung des Lohnersatzes haben uns die Leute sogar gedankt, weil sie dachten, dass es für sie wesentlich schlimmer kommen würde. Nicht nur Volkswagen, auch die anderen Autokonzerne in der Slowakei, PSA, Peugeot, Kia und Jaguar Land Rover, haben ihre Belegschaften behalten. 177.000 Leute, mit Zulieferern sind es sogar 275.000, die in der Slowakei vom Auto leben. Die Zulieferketten haben sich anscheinend schon erholt, sagt Alexander Matuschek, Präsident der Vereinigung der slowakischen Automobilindustrie. Ich schätze, die Produktion läuft zu 95%. Nur eine der 4 Autofabriken arbeitet noch nicht ganz so wie vor der Krise. Im vergangenen Jahr haben alle 4 Konzerne zusammen 1,1 Millionen Fahrzeuge produziert. Fast die Hälfte des slowakischen Exports geht auf ihr Konto. Ihr Anteil an der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes 13%. Die Slowakei und die Autoindustrie, das ist eine Abhängigkeit, die vielen Sorgen bereitet. Auch Susanna Čaputová, der Staatspräsidentin. Über Jahre hinweg haben wir von der Verletzbarkeit unserer Wirtschaft gehört, die viel zu einseitig auf die Autoindustrie gesetzt hat. Wir hören immer, wir sind von der Autoindustrie abhängig. Die Frage sollte eher sein, warum es hier nur die Autoindustrie ausgehalten hat, warum alle anderen weg sind, warum die Elektrotechnik weg ist, warum niemand anders herkommt. Nach Ansicht von Alexander Matuschek ist die Slowakei nicht mehr attraktiv genug für Investitionen. Und eigentlich müsste die Autoindustrie zum Treiber des technologischen Wandels werden. Stichwort E-Mobilität und Digitalisierung. Aber da liegt das Land im europäischen Vergleich ziemlich weit hinten. Die Slowakei ist leider das zweitschlechteste Land in der EU, was den Verkauf neuer Autos mit Alternativantrieb angeht. Der Anteil liegt weit unter 1%. Das Straßenbild der Hauptstadt Bratislava prägen immer noch die dicken SUVs. Das Ladenetz für E-Autos verdient diese Bezeichnung im Grunde nicht. Und wenn sich in Deutschland die Elektroautos durchsetzen sollten, ist zu befürchten, dass die alten Benziner nach Osteuropa verkauft werden und dann auch in der Slowakei fahren.
Die Autoindustrie in der Slowakei steht vor einer ungewissen Zukunft, Peter Lange berichtete. Und das war's dann von Europa heute. Danke für Ihr Interesse, danke fürs Zuhören, sagt Katrin Michaelsen.